Love Parade Duisburg, 24. Juli 2010.
In der Strafsache gegen und andere bitte eintreten.
Der Podcast zum Prozess.
Ein Denkprozess zum Prozess von
Doro Blume-Müller und
Lothar Evers.
Teil 4. Das Verfahren wird weitgehend eingestellt. Teil 4.1. Nur noch drei Angeklagte. Veränderungen.
Wie war denn das? Ich meine, ich war ja nicht dabei an den ersten Prozesstagen nach der Teileinstellung. Vielleicht kannst du mal ein bisschen schildern, wie das dann war.
Naja, das, an den ersten Tagen nach der Einstellung gegen 7 Angeklagte fällt einem natürlich zunächst mal der Umbau des Gerichtssaales aus. Die Angeklagtenbank und ihre Verteidigerbank ist viel kleiner. Und einige vertraute Verteidigerstimmen sind nicht mehr da. Andere, die zu diesen drei Angeklagten hören, sind immer noch da. Das ist ja immer ziemlich klar, wer spricht zu welchem Thema, wenn es dann an die Befragung der Zeugen geht. Und danach haben wir ja im Prinzip jetzt, sind wir auf die Ebene der Zugführer der Kölner Hundertschaft runtergegangen. Wir haben also zweimal, wir hatten ja die ersten beiden Wochen noch nur 2 Tage. Dieses ist die erste Woche mit 3 Tagen. Und insgesamt, wenn wir jetzt in diesen Wochen, dann in diesen 3 Wochen nochmal 4 Polizisten zu hören kriegen. Und davon im Wesentlichen die untere Ebene dieser Hundertschaft, die quasi für das Anziehen der Ketten verantwortlich war. Und ansonsten hat sich eigentlich bis darauf, dass jetzt nicht mehr in der Strafsache gegen D bitten wir bitte eintreten, heißt es jetzt eben in der Strafsache gegen S, der niedrigste im Alphabet, wird jetzt mit einem anderen Namen aufgerufen. Und ansonsten läuft das eigentlich relativ ähnlich. Was mir noch aufgefallen ist, dass jetzt deutlich seltener Herr Mühlhoff als der leitende Staatsanwaltschaft da war, glaube ich nur, also deutlich seltener, sondern dass so ein bisschen ich zwischendurch schon den Eindruck hatte, hat jetzt Herr Hartung die Federführung, aber dann kam er nochmal wieder und sagte, oh nee, ich mach weiter. Ja, dann gab es zwischendurch ja noch das Bömpchen, dass einer der Ex-Angeklagten, nämlich, weiß gar nicht, ob man die jetzt immer noch nicht beim Namen
der ehemalige Baudezernent.
Ja, ich weiß, überall steht der ehemalige Baudezernent der Stadt Duisburg. Der hat jetzt eine Strafanzeige, genau weiß ich es gar nicht, ob gegen jeden einzelnen Richter des Senats, des Oberlandesgerichtes, also keiner von uns beiden hat die Strafanzeige gesehen. Und das, was über sie berichtet wird, ist auch nicht so unglaublich inhaltlich. Also es ist mehr so die Tatsache, dass er es macht und warum er es macht. Normalerweise, wenn man so eine Strafanzeige stellt, nach so vielen Jahren als Angeklagter, aber Herr Ex-Baudezernent galt auch immer schon als sehr spontan, von Zeit zu Zeit cholerisch und outspoken. Also,
ich bin mir nicht sicher, ob das nicht viel mehr auf dem Mist seines Anwalts gewachsen ist, um ehrlich zu sein.
Ja, wir sind uns da alle nicht sicher, aber A, haben wir sie alle nicht gesehen und schon am Tenor würde man wahrscheinlich recht schnell sehen, wenn man, sie soll ja 7 Seiten lang sein, würde man wahrscheinlich relativ schnell sehen, ob da ein Jurist dran mitgeschrieben hat.
Na sicher hat er mit drin.
Ja, oder nicht? Oder nicht, wenn ein Jurist mitschreibt, mit wenigen Ausnahmen, wenn ein Jurist mitschreibt oder drüber guckt und Hinweise gibt, wie man das besser formuliert, tut man in der Regel gut daran und man hat da einen Konsens mit seinem Jurist, hat man auch für Strafanzeigen und für Zivilklagen und für alles hat man einen Anwalt. Dann schreibt man nicht selber eine Strafe. Also ich käme, wenn ich jetzt ernsthaft mich von jemand strafrechtlich geschädigt fühlen würde und fände ich diese Strafanzeige, egal wo ich sie einreiche oder eine Schutzschrift bei Unterlassungen, die sieht einfach besser aus und wahrscheinlich ist sie auch qualitativ besser, wenn das der Anwalt gemacht hat und nicht ich. Und ich glaube, das ist bei Herrn Ex-Baudezernent nicht viel anders.
Nö, sicherlich so, nicht. Die Frage ist ja, von wem kam die Idee, ne, da Strafanzeige zu stellen?
Na, die würde ich immer sagen, da können wir ja mal eine Kontroverse machen, kam vom immer schon recht emotionalen Ex-Baudezernent. Und wenn wir das beweisen können, dass ein ebenfalls bekannter Anwalt vom Ex-Baudezernent das gemacht hat.
Kann man ja vielleicht an einigen literarischen Blüten dann.
Sagen wir es mal so, der Anwalt des Ex-Baudezernenten hat ein entsprechendes Sendungsbewusstsein. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, sagen wir mal so, vielleicht trafen da ja auch zwei Interessen aufeinander, dass es ein grundsätzliches Interesse des Ex-Baudezernenten daran gibt, in irgendeiner Form jetzt nochmal klarziehen zu wollen, ich habe dazu Unrecht gesessen, weil das ist ja im Grunde genommen die Aussage, die dahinter steht. Und gleichzeitig dem Anwalt, der das mit einem Juhu quittiert und dann sagt, klar machen wir das.
Ja, man muss vielleicht doch nochmal zwei Sätze, also das ist ja nicht so ausführlich gewürdigt worden. Was steht in der Anzeige drin? Hat das irgendeine Chance oder nicht? Aber der Straftatbestand ist, glaube ich, genannt worden, nämlich die Anzeige wirft den Richtern des Senates des Oberlandesgerichtes, die dieses Verfahren hier überhaupt erst ermöglicht hatten, wirft die in Bezug auf einen Ex-Rechtsdezernent Rechtsbeugung vor. Also der Ex-Rechtsdezernent sagt, liebe Richter des Oberlandesgerichtes, Sie sehen jetzt hier gerade, ich meine, das Verfahren gegen mich ist gerade eingestellt worden. Sie sind aber dafür verantwortlich, dass das Verfahren gegen mich überhaupt erst eröffnet wurde. Damit haben Sie das rechts gebeugt. Nämlich das, was Herr Plein jetzt hier nach einem Jahr rausgefunden hat, nur geringe Schuld, das hätten Sie, wenn Sie sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätten, hätten Sie das in Bezug auf meine Person gleich rausfinden können. Und dann hätte ich mein Rentnerdasein besser genießen können und hätte nicht 3 Tage in der Woche. Es macht ja keinen Spaß, also Angeklagter. Ich habe auch Besseres zu tun, als 3 Tage in der Woche in irgendeinem Gerichtsverfahren den Angeklagten zu spielen. Insofern habe ich über die Wut ein gewisses Verständnis. Ich drehe es ein bisschen dialektisch und sage, ja, da kann man Herrn Dressler schon verstehen, wenn man erst so eine dicke Anklage macht. Und dann rennt er da 3-mal in der Woche immer hin und dann stellt sich auf einmal raus, er hat nur geringe Schuld. Ja, was sollte denn dann die ganze Veranstaltung? Und jetzt müsste man nämlich so ein bisschen sagen, und da wäre ich auch auf das Gericht gespannt, ja, während des Verfahrens konnten wir ja in Bezug auf Herrn Dressler, da meinten wir ja vorher das und das und das und das, weswegen wir den dringend wegen gefährlicher Körperverletzungen und fahrlässiger Tötung haben wollten. Und jetzt haben wir in unserem Verfahren die Unschuld des Herrn Dressler rausgefunden. Und da fällt mir jetzt auch nicht so viel ein, was wir da rausgefunden haben. Ne?